dass ich essen kann und dass ich nicht.
Ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Du bist im Haus Gottes. Freu dich. Beim Heiland zu Hause. Gast bei Jesus. Jesus ist früher, als er in Palästina war, da ist er immer Gast bei den Menschen gewesen. Manchmal bei Pharisäern, manchmal bei Lazarus, Maria und Martha. Und heute ist er Gast bei dir und bei uns. Und wir sind seine Gäste. Der Herr sagt, kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns den Herrn loben und preisen. Wie regiert. Was dein Problem ist, schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender deines Glaubens. Halleluja. Wir singen weiter. Gott, lass uns doch einmal singen und Gott preisen. Großer Gott. Preise Gott und nicht die Probleme, Schwierigkeiten, Umstände. Gott wollen wir preisen hier. Nicht die Krankheit, nicht die Not, nicht die Angst. Gott wollen wir preisen. Großer, herrlicher Gott. Halleluja. Erschrecke deine Nöte mit der Größe Gottes. Und du vertreibst alle negativen Mächte, wenn du Gott groß machst, wenn du Gott lobst, wenn du Gott preist. Entdecke oder erkenne die Handschrift Gottes in deinem Leben. Wer ist wie Gott, der so viel Gutes an uns vollbracht hat und so viel Wunder an uns gewirkt hat? Preis Gott. Vielleicht jemand hier, der heute Morgen ganz schnell ein Zeugnis geben möchte von dem, was Gott in seinem Leben geschrieben hat, gemacht hat, gewirkt hat. Wir nehmen einen Augenblick Platz und wer ein Zeugnis hat, kommt schnell nach vorne.
Ja, Gott ist so gut. Ich hatte mein Portemonnaie verloren mit sämtlichen Papieren, Ausweisen, Scheckkarte. Es war viel Rennerei und ja, und in 2 Tagen hat das jemand gefunden auf dem Mittelstreifen irgendwo und hat es mir zurückgebracht. Also wunderbar, ohne Geld, also nichts fehlte. Das war ein Wunder.
Praise Gott, wir danken Gott. Gott ist ein guter Gott. Amen. Ladies first.
Ja, also ich hatte ja im letzten Jahr ziemlich viel mit Mobbing zu tun und man hat mir das Leben schwer gemacht. Und jetzt nach Gebet und so weiter hat der Herr mir gezeigt, ich soll frontal angreifen und nach vorne schauen. Und da habe ich einen Termin mit meiner Kollegin gemacht, die mir das Leben so schwer gemacht hat und habe gesagt, ich möchte ein Gespräch führen mit ihr. Und ich muss sagen, ich war so erstaunt, wie positiv das verlaufen ist und dass sie mir sagte, weißt du, ich habe die ganze Zeit eigentlich dir helfen wollen. Ich wusste nur nicht, wie. Und ich fand das so ganz toll und entspannt und wirklich ein Durchbruch für mich. Und sie hat mir auch versprochen, dass sie mir in Zukunft helfen wird mit Auto und so weiter. Und das fand ich also einen Schritt nach vorne. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Macht der Vergebung ist die größte Macht, die uns als Christ zur Verfügung steht. Und wir sollten mächtig Gebrauch machen, weil wir können damit auch Festungen und Mauern niederreißen.
Amen. Frontalangriff. Du solltest auf deine Probleme frontal rangehen. Entweder knallt es, entweder geht es nach links oder nach rechts, oder du kommst durch. Du hast die Möglichkeit. Deshalb warte nicht, bis der Feind dich angreift, greif du ihn an. Warte nicht, bis die Schwierigkeiten dich fertig machen, greif du die Schwierigkeiten an. Frontalangriff. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Mein Bruder?
Ich habe vor ein paar Wochen Zeugnis gegeben, dass ich eventuell eine Arbeit kriegen kann. Und der Arbeitgeber vertröstet und vertröstet und vertröstet mich immer wieder neu. Nächste Woche soll jetzt endgültig und definitiv eine Entscheidung fallen. Aber trotzdem ich immer und immer wieder vertröstet werde und wurde, ich habe Frieden. Amen. Amen.
Halleluja. Den Frieden Gottes, den kann uns niemand nehmen. Auch wenn wir vertröstet werden. Und wir leben in einer Welt, die uns immer wieder vertröstet. Morgen, andermal. Wir leben auf Hoffnung und Glauben. Und gestern habe ich eine ganz tolle Predigt gehabt. Geduld. Geduld. Geduld ist eine Macht. Die Kraft der Geduld. Wir sollen es entdecken. Amen. Liebe Schwester, was hast du?
Ich möchte mich bei dem Vater. Ich möchte mich bei unserem himmlischen Vater bedanken. Amen. Für die Schwester, die mir eine Nähmaschine geschenkt hat.
Amen.
Ja, und das ist Schwester. Und jetzt Reparatursachen und so weiter erstmal wieder anfangen.
Okay. Gott segne deine Nähmaschine. Amen. Was kannst du berichten?
Ich möchte Gott danken für die Mühe und die Arbeit, die er sich mit mir macht, mich immer mehr in sein Bild umzugestalten.
Praise Gott. Noch jemand ein Zeugnis? Ist die meisten kamen aus der Seite, aber von der Seite, wo sind die? Aber da sitzen nicht so viele. Da ist die SPD. Die Opposition. Die Alternative. Okay.
Und ich hatte immer den Wunsch, die Krankenheilung, das Buch. Und das war mir eben ein bisschen teuer und ich habe es dem Herrn gesagt. Und ich habe das heute bekommen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Herrn und auch bei denjenigen, der es mir gespendet hat.
Amen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Auch wenn man...
Ich hatte immer Schwierigkeiten mit einem Menschen, Johannes weiß, wer es ist, aber ich kann jetzt ihn loslassen, ich kann ihm auch meine Meinung sagen und erst hat derjenige solche Klappe und nachher so.
Loslassen. Dann laufen die selber. Okay, was kannst du erzählen?
Also ich bin immer wieder überrascht, wie der Herr redet und vor allen Dingen immer dann, wenn ich es überhaupt nicht erwarte, dann bin ich wirklich manchmal zu Tränen gerührt und einfach dankbar. Ich bin einfach dankbar.
Weiß Gott, Gott kommt immer über die Hintertür. Große Künstler und so weiter, die kommen nie durch den Haupteingang. Gott benutzt immer eine Hintertür. Und Gott redet, und wir werden heute auch das Thema von der Handschrift Gottes haben, Gott kommt auf Umwegen zu uns, auf Umleitung. Und Gott findet schon einen Weg zu dir und zu mir. Okay, wir singen noch einen Chorus und wir nehmen unser Morgenopfer auf. Gott möge alle Geber segnen. Der Herr sagt, bring den Zehnten, bring Opfer, bring Dankopfer, was du auch immer hast, bring es dem Herrn. Nicht der Gemeinde, nicht hier zu der Schwester, bring es dem Herrn. Und es ist so wichtig, dass du es dem Herrn bringst und sagst, Herr, hier hast du, beteilige Gott an deine Finanzen, beteilige Gott an deiner Arbeit, beteilige Gott bei deinem Einkommen und bei deinem Auskommen und Gott wird dich segnen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Vater, ich segne jetzt auch die Gaben, die gebracht werden. Herr, wir holen die Gaben nicht ab, wir bringen mit Danksagung dir. Herr, mit wenig oder viel, aber Herr, wir preisen dich, dass du jetzt diese Gaben segnest. Amen. Preis. Gib deinem Nachbarn noch die Hand und sag, Gott segne dich, Gott schütze dich, Gott stärke dich, Gott erquicke dich. Sag was Gutes deinem Nachbarn. Wir haben jetzt Gott gelobt und gepriesen und jetzt preisen wir und rühmen wir die Gegenwart des Herrn im Bruder und Schwester. Halleluja, Halleluja. Wie groß ist unser Gott. Preis dem Herrn. Vater, segne jetzt auch diese Morgenstunde, lass dein Wort laufen und lass, dass dein Wort das bewirkt, wozu du es heute Morgen bestimmt hast. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart, für den Heiligen Geist, danke dir. Und Gott, dass du so großartige Pläne mit jedem Einzelnen von uns hast. Ich danke dir für alle Freunde nah und fern. Amen. Gott möge dich segnen, dich berühren, dich begegnen oder dir begegnen. Mein Thema heute ist, erkenne die Handschrift Gottes in deinem Leben. Die Handschrift, wie Gott schreibt. Du musst Gott persönlich kennen, seine Handschrift entdecken in deinem Leben. Eine Urkunde ohne Unterschrift ist ungültig. Deshalb, du brauchst die Unterschrift des allmächtigen Gottes in deinem Leben. Aber bevor ich heute Morgen auf die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, eingehe und von der Handschrift Gottes spreche, möchte ich dich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Zuerst einmal nächsten Sonntagabend, also nicht morgen, nächsten Sonntagmorgen ist das Thema, werde wählerisch. Also sehr wählerisch, also nimm nicht jeden Dreck und Shit und jeden Schutt und jeden Ramsch, sei wählerisch, du willst nur das Beste. Das Beste ist fürs Volk Gottes gerade gut genug. Also wähle das Beste, also werde wählerisch, ist das Thema. Und abends, 19 Uhr, haben wir einen besonderen Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Gott hat mir gezeigt, dass wir im Monat, wenigstens einmal im Monat, etwas ganz Besonderes haben, wo wir uns um die Nöte der Einzelnen kümmern. Und das Thema wird sein an diesem Abend, bring deine Not zu Gott. Wir werden auf den Knien gehen, wir werden Gott suchen, wir werden bei dem Herrn anklopfen. Bringe deine Not zum Herrn und dann werden wir werden füreinander beten und miteinander beten und wir werden den Himmel zu bewegen versuchen und bitten, Herr, greif ein. Herr, warte nicht, zögere nicht, wir brauchen deine Hilfe. Bring deine Not zu Gott. Die Bibel sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Und überleg einmal, was ist deine Not? Damit du zum Herrn kommen kannst mit deiner Not. Wir haben schon in den Zeugnissen gehört, sind Kleinigkeiten oft gewesen. Und vielleicht sind die Kleinigkeiten für dich große Dinge. Bring deine Not zum Herrn. Das ist also nächsten Sonntagabend. Wir haben noch Gottesdienst am Mittwoch. Am Mittwoch habe ich ein Thema für Kirchenschläfer, Gemeindeschläfer, Glaubensschläfer. Der gefährliche Schlaf, aus dem du manchmal vielleicht nicht mehr aufwachst. Es ist nicht der Tod. Viele sind geistlich eingeschlafen. Der gefährliche Schlaf, der Kirchenschlaf. Weißt du, in der Kirche kannst du einschlafen, der Nachbar gibt dir einen Schubs und dann springst du wieder hoch. Wir haben in Jugoslawien mal einen Gottesdienst erlebt und da ist einer eingeschlafen. Und zwei Sachen, zwei ähnliche Sachen, also zwei schockierende Sachen, eingeschlafen, eingenickt und ist plötzlich Licht ausgegangen. Und dann springt der Mann auf und sagt, bitte beten Sie mit mir, ich bin blind geworden. Da ist oft unter dem Tito damals Strom ausgegangen. Und ich denke, weißt du, wenn du schläfst und dann passieren Dinge und du sagst, was ist passiert, wo bin ich denn? Okay, also 19 Uhr, nicht 16 Uhr bis 18 Uhr in der Zeit über den gefährlichen Schlaf. Am Freitag diese Woche wird das Thema sein, wie das Gebet den Willen Gottes materialisiert, sichtbar macht, greifbar macht, fassbar macht. Wie verwandelt man Wasser in Wein? Wir werden also diese Möglichkeiten ausschöpfen und versuchen herauszufinden vom Wort Gottes. Und dann am Samstag ist jetzt Zubereitung und eigentlich das alles ist Zubringer für den Sonntagabend. Bringe deine Not zu Gott. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Denk drüber nach, wie bleibst du da? Heute Morgen mein Thema, erkenne die Handschrift Gottes. Bevor das noch weiter gesagt wird und ausgebaut wird, lade ich ein für den 5. Juli, 19 Uhr. Wir werden hier einen Taufgottesdienst haben. Wer noch nicht getauft ist, sollte sich überlegen, ob er nicht ins Wasser müsste. Das sind Leute, die sind bereit, für den Herrn durchs Feuer zu gehen, aber sie sind zu feige, ins Wasser zu steigen. Und bevor du bereit bist, für Gott ins Feuer zu gehen, solltest du ins Wasser steigen. Mal da den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen. Und dieser Bund ist was ganz, was Wichtiges. Leute, wenn wir uns taufen lassen, wenn ich mein Leben Gott übergebe, mich begraben lasse in dem Strom seiner Gnade, dann übernimmt Gott die Verantwortung für mein Leben. Nach meiner Taufe habe ich nicht mehr die Kontrolle über mein Leben, da hat Gott die Kontrolle. Da hat Gott das Sagen. Da ist Gott der Herr über mein Leben. Also von dem Moment, wo ich Ja zu Jesus sage, übernimmt Gott die Herrschaft über mein Leben. Und Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Dann noch etwas. Wir werden bald eine Freizeit haben im schönen Mecklenburg in Neukalitz. Also ihr solltet euch unbedingt anmelden. Das ist eine kleine Veränderung. Wir werden Sonntag nach dem Gottesdienst wegfahren, 26. Juli bis zum Samstag, den 1. August. Und ich möchte euch Mut machen, seid dabei. Und vielleicht, wenn du nicht gehst, dann lass jemand anders gehen. Und ich überlege einmal, weißt du, du sagst, ich kann nicht, es geht bei mir nicht, terminlich, aus welchen Gründen auch, schick jemand anders. Sag, ich bezahle dir eine Freizeit, du solltest dorthin gehen. Das würde deine Seele bestimmt gut tun. Leute, die vielleicht gestresst sind, die vielleicht kein Geld haben und wir haben einige Hartz-IV-Empfänger und die sehr knapp bei Kasse sind und wir möchten Geschwistern auch helfen. Und wir werden uns auch Gedanken machen, wie wir manchen Geschwistern helfen können, die nicht hin können. Aber lasst uns da Freude machen. Eine Woche zusammen sein, eine Woche zusammen Gott loben und preisen, eine Woche zusammen Spaß haben, eine Woche zusammen ermutigen, eine Woche zusammen aufeinander hören und füreinander da sein. Und die letzten Freizeiten waren toll. Wir haben eine gute Zeit gehabt und auch eine gute Küche. Und ich möchte euch also einladen, seid dabei. Hedi, wo steckst denn du? Bei dieser Dame, bei dieser Schwester dürft ihr euch anmelden. Also alle, die mitgehen möchten, die melden sich bei der Hedi an, nicht bei mir. Also sie hat ihre Telefonnummer, sie hat ihre Adresse bekannt gegeben. Und sagt es ihr, wenn ihr Fragen habt, wir werden schon immer eine Lösung finden. Wir sind flexibel. Also hinten liegen die Zettel. Okay, Gott segne euch. Erkenne die Handschrift Gottes in deinem Leben, was Gott alles mit dir so vorhat. Heute geht es mir um die Unterschrift Gottes in deinem Leben. Hat Gott sich schon unterschrieben bei dir? Auf deine Geburtsurkunde, Wiedergeburtsurkunde. Von dieser Unterschrift hängt unheimlich viel ab. In der Bibel wird uns gesagt, was mein ist, ist auch dein. Also du bist ein Teilhaber Gottes, wenn Gott dein Leben abgezeichnet, abgesegnet hat. Wir sprechen vom Segen, das Wort Segen kommt vom Signieren. Also es muss alles signiert werden, unterschrieben werden. Eine Urkunde hat nur Gültigkeit, egal was es ist, selbst wenn es eine Quittung ist, wenn es abgezeichnet ist. So auch das, was du Gott gegeben hast, das muss von Gott signiert sein. Unterschriften müssen immer handgeschrieben sein. Das drückt die Persönlichkeit aus, ist unverwechselbar. Die Unterschrift oder Handschrift ist immer etwas Persönliches. Und du brauchst eine persönliche Bestätigung Gottes in deinem Leben. Das ist also die Botschaft, die mich bewegt heute Morgen. Erkenne die Hand Gottes in deinem Leben, dass Gott mit dir Geschichte machen möchte und dass er dich sendet und dass die Unterschrift da ist.
Ich habe dich geschickt. Ich bin mit dir. Und ich bleibe bei dir. Fürchte dich nicht. Egal, wenn du durchs Wasser gehst, wird es nichts passieren. Wenn du durchs Feuer gehst, wird nichts passieren. Ich signiere. Ich bin dahinter. Ich unterstütze dich. Erkenne die Hand Gottes in deinem Leben. Wie Gott sich in deinem Leben bewegt, was er alles unternimmt, wie er was steuert. Die Hand Gottes musst du erkennen. Aber nicht nur erkennen, sondern du brauchst das Siegel Gottes, den Fingerabdruck Gottes in deinem Leben. Damit du weißt, der Herr ist mit mir. Ein Mann in der Bibel sagte, Gott, wenn du nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Ich bewege mich nicht, ich gehe nicht mal aus dem Bett. Es ist sogar gefährlich, aus dem Bett auszusteigen, wenn Gott nicht mit dir ist. Kannst überfahren werden, kannst überfallen werden, kann so vieles passieren und passiert auch. Er ist es, der Herr, seine Hand, was alles lenkt und steuert. Ich möchte zuerst einmal die allgemeine Gegenwart Gottes und dann diese persönliche, spezielle Gegenwart Gottes in deinem Leben herausstellen. Zuerst einmal, die ganze Welt gehört Gott. Kannst du da Amen sagen? Gehört nicht der Regierung, gehört nicht der Kirche, gehört nicht irgendeinem Menschen. Mein ist Himmel und Erde. Ihm gehört es. Und Jerusalem ist sein Fußschemel. Alles gehört Gott. Gott ist der große Eigentümer aller Tiere, aller Wesen, des Klimas. Gott ist der Herr auch über das Klima, nicht hier irgendwelche Politiker irgendwo auf irgendeiner Konferenz. Und jetzt, du bist Gott kein unbeschriebenes Blatt. Gott schreibt Geschichte. Und zwar handgeschrieben. Er schreibt so einen Liebesbrief. So sehr liebe ich dich, mein Kind. So sehr bin ich für dich. Und wer kann gegen dich sein? Und Gott kennt dich durch und durch. Im Psalm 139, Gott weiß, wie du zur Welt gekommen bist, wann du geboren bist. Vielleicht manche wissen selbst vieles nicht über ihr eigenes Leben. Aber Gott kennt alle Phasen deines Lebens. Gott kennt alle Situationen. Noch bevor du da warst, sein Buch lag schon voll beschrieben, dein Lebensbuch ist voll beschrieben, jede einzelne Station deines Lebens steht vor ihm. Und dann im Psalm 103, Gott weiß noch mehr, Vers 14, er weiß, was für ein Gemächte du bist. Psalm 103, Vers 14, er weiß, was du gar nicht einmal selber weißt. Du willst und du kannst nicht. Er weiß das. Gott weiß, dass du voller Ideen, voller Visionen, voller Pläne bist, aber mir fehlt die Kraft, um das auszuführen. Gott weiß alles. Gott hat dein Leben bereits festgeschrieben, noch bevor du geboren wurdest. Und das läuft nach einem Programm ab. Also ich glaube ganz strikt an Vorhersehung, Vorherwissen Gottes. Ich glaube, dass Gott unser Leben bis ins Detail geplant hat. Das ist zu furchtbar, um diesen Gedanken überhaupt auszudenken. Aber da ist jede einzelne Phase deines Lebens festgeplant. Dein Geburtstag und dein Todestag steht schon bei Gott fest. Und dann alles, was dazwischen passiert, steht auch fest. Du sagst ja, aber ich habe freien Willen. Gewiss hast du freien Willen, aber Gott weiß, wie du dich entscheiden wirst. Dass du die Dame oder den Herrn wählst und heiratest oder dass du den und jenen Beruf ergreifst. Gott weiß das alles und deshalb, weil er schon dieses Vorauswissen hatte, hat er gesagt, das schreibt mal rein, also jetzt wird er Pastor. Er wollte gerne Gärtner werden, aber das liegt nicht, er hat keine Gärtnerei gefunden oder Imker oder was sonst noch was oder Mechaniker. Gott weiß ganz genau und er... Und manchmal hast du dich gewundert, warum klappt es nicht in meinem Leben? Gott wollte es nicht. Dein Wille geschehe, hier auf Erden, wie er bereits im Himmel für dich und mich festgeschrieben ist. Also dein Lebensbuch ist oben festgeschrieben, liegt bei dem lieben Gott im Regal. Bei Nummer 143507. Okay. Wir leben also ganz strikt nach einer Vorherbestimmung Gottes. Gott hat alles auf dieser Welt festgelegt und wenn du mir das nicht glaubst, ich trete zuerst mal die natürlichen Beweise. Gott hat festgelegt, wie groß so ein Grashalm wird und du kannst durch die Lande fahren, du siehst, Weizen wird so hoch, Gerste wird so hoch, Mais wird so hoch, Kartoffeln werden so hoch, alle in dieser bestimmten Größe, alles festgelegt. Gott hat festgelegt, wie groß die Sträucher werden, Gott hat festgelegt, wie groß die Bäume sind und dann guckst du in die Landschaft und du siehst, alles ist gleich. Gott hat festgelegt, wie hoch die Berge sind, wie alt die Menschen werden. Gott hat alles festgelegt, bis ins Detail. Die ganzen Grenzen der Völker, nicht oder neise da oder was weiß ich. Gott hat die Grenzen festgelegt. Wir leben im Grunde ein festgelegtes Leben. Ob du daran glaubst oder nicht, ist dein Problem. Du lebst nach der Beschreibung Gottes, wie er dich beschrieben hat. Ganz persönlich, er hat sich vorgestellt, jetzt will ich den Johannes Matutis haben. Der muss so und so, 1,75 Meter, 1,76 Meter groß, das weiß er selber nicht mal genau, je nachdem, wie er steht, morgens oder abends. Verstehen wir? Du funktionierst nach den Gesetzen Gottes, kannst zappeln, so viel du willst und wie du willst. Du kannst Gott nicht davonlaufen, du bist harponiert von Gott. Jeder trägt das Monogramm Gottes, den Stempel Gottes in seinem Leben. Und vor Gott gibt es keine Fluchtmöglichkeiten. Psalm 139, der Dichter, der sagt, nehme ich Flügel der Morgenröte, würde ich nach Japan fliegen, in den Pazifik irgendwo landen. Gott, du weißt ganz genau, wo ich bin. Selbst wenn ich auf den Mond fliegen würde. Und Gott hat den Lebenslauf der Menschen begrenzt. Also überall ist er da und erreicht uns und holt uns von dort. Und selbst wenn ich meine Nest auf die Sterne bauen würde, wie in der Bibel einmal von der Endzeitgeneration heißt, von dort will ich dich auch herunterholen, aus dem Space Shuttle da irgendwo oder welche Weltraumstation. Ich werde dich überall finden, du kannst mir nicht weglaufen. Und Freimaurer oder Atheisten, die lassen sich verbrennen aus bestimmten Grund. Ich habe nichts gegen Verbrennung, wenn sich jemand verbrennen lässt, das ist sein Problem. Aber ich habe was dagegen, was die Freimaurer und Atheisten wollen. Ich lasse mich verbrennen, damit ich nicht der Auferstehung begegnen muss, damit Gott mich nicht mehr findet, wenn es mich nicht mehr gibt. Meine Bibel sagt, das Meer gab die Toten her, die Hölle gab das Toten her, der Tod gab die Toten her. Also es gibt vor Gott kein Entrinnen. Und Gott hat auch die Weltgeschichte festgelegt. Und was wir jetzt erleben, politisch und ökonomisch und religiös auf allen Ebenen, ist nichts anderes. Wir gehen auf den Abend. Die Erde wird langsam müde, veraltet. Wir gehen auf den Abend zu. Also es wird alles älter. Gott hat alles festgelegt. Erkenne. Und mit dem Erkenntnis des Herrn steht und fällt alles. Erkenne, dass Gott überall seine Finger mit drin hat. Überall. Auf jedes Detail, jeder Samenkorn, überall hat Gott seine Finger drin, und zwar durch seine Gesetze, durch seine Verordnungen. Die meisten Leute gehen aus Mangel an Erkenntnis des Herrn zugrunde, weil sie Gott nicht erkennen. Die wissen nicht, dass Gott der Regisseur ist aller Dinge, dass er über alles Regie führt, dass ihm nichts entgeht. Gott geht nichts durch die Lappen. In deinem Leben, in der Politik, in der Kirche, in der Geschichte, in deiner Entwicklung, in unserer Entwicklung, Weltentwicklung, kosmische Entwicklung. Viele Menschen verzweifeln an ihrem Leben und sagen, also ich weiß nicht, ich habe keinen Durchblick mehr. Du hast keinen Durchblick, weil du Gott nicht kennst. Würdest du Gott kennen, würdest wissen, mein Gott hat alles unter Kontrolle und er hat das letzte Wort. Würdest wissen. Du wirst erkennen und Gott Recht geben und sagen, danke Vater, alle Dinge dienen mir zum Besten. Du würdest dann für alles Dankeschön sagen können und hättest Geduld, Eselsgeduld sogar, könntest alles abwarten. Du weißt, alles kommt vom Herrn und alles hat seine Zeit und Gott hat für alles seine Zeit festgelegt und es wird geschehen zum Gottesterminplan. Gott hat alles festgeschrieben. Am 15. des Monats und so weiter passiert das und das, am 16. das. Da läuft alles nach dem Plan Gottes, kannst nichts ändern, wirst auch nichts ändern können, da wird niemand was dran ändern. So viele Leute haben sich vorgenommen, dies und jenes zu ändern in der Geschichte, sie haben es nicht geschafft. Gott hat es verordnet. Dein Leben trägt überall die Handschrift Gottes und du musst dich damit abfinden. Und wenn du dich damit abfindest, und ich habe festgestellt, und ich habe gestern euch gesagt auch, wenn du dich mit dem Schicksal, ich nenne das Wort Schicksal jetzt als Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte, du nennst es Schicksal, oder, weil du die Unterschrift Gottes nicht erkennst. Wenn du dich mit deinem Schicksal nicht abfindest und sagst, danke Herr, dann wird es immer schlimmer, immer dunkler, immer komplizierter, immer schwieriger, immer unerträglicher. Aber wenn du sagst, danke Herr, für die Situation, die du jetzt geschaffen hast, und ich komme auf einige solche Situationen nachher zu sprechen. Du machst aus allem das Beste. Und ich fürchte mich nicht, ich bin gelassen, ich weiß, mein Gott hat alles in der Hand. Er hat die Zügel fest im Griff. Und Gott ist noch auf dem Thron. Psalm 139, er hat dich von Anfang an gewollt. Und weißt du, was du bist? Jetzt halt dich fest. Ich werde einige schockierende Wahrheiten heute Morgen sagen. Und ich möchte, dass du dann aufwachst und sagst, ja danke, oh, das habe ich noch nie so gesehen. Du bist ein wandelnder Wille Gottes. Du bist ein wandelnder Wille Gottes. Du lebst den Willen Gottes aus, ob du glaubst oder nicht, ob du willst oder nicht, ob du es verstehst oder nicht. Du bist ein wandelnder Wille Gottes. Warum sage ich das so? Du lebst nur das aus, was Gott in dein Leben einprogrammiert hat. Jeder Tag deines Lebens ist von Gott gewollt und von Gott geplant. Obwohl Gutes oder Böses. Positives oder Negatives, das ist alles eingeplant. Und wenn du lernst, nimm die Stunden, wie sie kommen, lernst du lässig zu leben. Du bist ein wandelnder Wille Gottes. Wie vieles kannst du nicht, das meiste ist vorherbestimmt. Deine Größe, dein Geschlecht, deine Hautfarbe, deine Rasse, deine Familie. Ich habe meine Familie nicht ausgesucht, du auch nicht. Ich habe mein Geschlecht auch nicht ausgesucht, vielleicht wollte ich gerne mal Frau werden zwischendurch. Oder du ein Mann. Wir haben das alles nicht rausgesucht. Oder die Größe. Die Bibel sagt, niemand kann was dazu tun. Du kannst für dein Leben nichts dazu tun. Du bist ohne dein Wissen und Wollen zur Welt gekommen. Und die Bibel sagt, ohne dem Wissen Gottes, und jetzt halte ich fest, fällt nicht einmal ein Haar von deinem Haupt, ohne dem Wissen Gottes. Deine Haare, viel oder wenig, sind alle nummeriert. Und Gott weiß, wie viele Haare dir ausfallen müssen und werden und noch nachkommen werden. Die ganze Erde, das ganze Leben ist unter der Kontrolle Gottes. Das ganze Leben, die ganze Welt. Tag und Nacht geschieht auf Anweisung des Herrn. Und Gott sagt, es wird nicht aufhören, Tag und Nacht, Sommer und Winter und Saat und Ernte. Das ist alles festgelegt. Wird nicht aufhören. Und dass die Menschen kommen, dass die Menschen gehen, das wird nicht aufhören. Geboren werden und sterben. Weil die Menschen Gott nicht anerkennen. Deshalb machen sie sich gegenseitig fertig und gehen einander auf die Nerven und stressen sich gegenseitig, beschuldigen sich gegenseitig. Du bist schuld. Eva, du bist schuld. Schlange, du bist schuld. Weil sie Gott nicht erkennen, dass Gott seine Finger mit im Spiel hat. Du bist kein Zufallsprodukt der Natur. So perfekt, wie du geplant bist. Schau dich mal im Spiegel an und du sagst, ich bin ein Wunderwerk Gottes. Auch so ein paar Runzeln, auch die gehören zum Leben dazu. Ein paar Falten. Hinter dir, hinter deiner Statur, hinter deinem Leben steht ein weiser, kluger Meister. Da kommt keine Technik, kein Ingenieur, kein Architekt nach. Er hat dich wunderbar geplant und schon im Mutterleib. Und weißt du, aus der Einzelle, guck mal an, was aus dieser Einzelle geworden ist. Schau deinen Nachbar an, was aus der Einzelle geworden ist. Was er gemacht hat, dieser Künstler aus der Einzelle. Du kommst aus der Hand des Töpfers. Und die Bibel sagt, dass wir gehen in die Werkstatt, Jeremia, und lernen und guck mal zu, was, wie es dort zugeht. Und weißt du, was der Töpfer macht? Wenn manchmal ein Gefäß unter seinen Händen gerät, knetet und schmeißt wieder neu und fängt wieder von vorne an. Wie oft hat Gott in deinem, meinem, unserem Leben von vorne angefangen? Und immer wieder neu geformt. Nochmals, wir versuchen es noch einmal. Er ist der Töpfer. Und du und ich, wir alle miteinander, gläubig oder ungläubig, wir kommen alle aus der Hand eines Künstlers. Aus der Hand Gottes. Und mein Thema ist die Handschrift Gottes über dein Leben. Gott hat einen ewigen Plan mit dir. Und das schon vor Grundlegung der Welt, nicht erst seit gestern. Da hat dich schon im Mutterleib, stell mal vor, im Mutterleib wunderbar zubereitet. Seine Wege sind unerforschlich bis heute. Und du fragst dich, mein Gott, warum, wieso, weshalb bin ich da und dort gelandet? Gott wusste, wo du landen sollst und ankommen sollst. Gottes Reich, sagt uns Jesus, ist inwendig in uns. Begreife das, erkenne, dass in dir noch viel mehr drinsteckt als nur ein paar Knochen, ein paar Nerven, ein paar irgendwelche Stränge. In dir steckt das Reich Gottes, Halleluja. Das ist, was dein Leben ausmacht und hält und bestimmt. Und alle von uns tragen das Monogramm Gottes. Wir können Gott nicht weglaufen. Ob Atheist oder Christ oder Faschist oder Sozialist, egal, spielt keine Rolle. Keiner kann Gott sich entziehen, kann Gott nicht verleugnen. Weißt du, ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe, wenn es in deinen Turbulenzen kommt, da beten sie alle, Christen und Atheisten. Dein Leben trägt die Handschrift Gottes. Was mit dir passiert, da ist alles zuerst am Büro Gottes vorbeigegangen, genehmigt. Stempel. Genehmigt. Alles, was in dir passiert, ist von Gott genehmigt. Und wenn du das einmal begriffen hast, dann sagst du, danke, hat das auch genehmigt. Also verstehe das nicht, also ich weiß nicht, wozu das gut sein sollte, aber wahrscheinlich auch dieser Mist muss gut sein und ist als Dünger notwendig sogar. Das, was ich gar nicht vertrage. Und ich sage dir eines, du bist reich geworden, gesegnet worden, nicht durch die schönen, wunderbaren Dinge deines Lebens, sondern durch Schwierigkeiten, Spannungen und Probleme. Das hat dich hart gemacht. Das hat dir Rückgrat gegeben. Das hat dich gesegnet. Das hat aus dir das gemacht, was du geworden bist. Gott hat alles genehmigt. Und oft weißt du gar nicht von vornherein, welchen Zielen und Zwecken dein Leben dienen sollte. Die meisten haben das bis heute noch nicht rausgefunden. Gott macht Gefäß als Töpfer. Für seinen Zweck, du bist für den Zweck Gottes da, zum Plan Gottes da, um den Willen Gottes hier zu erfüllen. Deswegen bist du da. Und ich trete den Beweis an, dass es so ist. Mit Seilen der Liebe, heißt es im Psalm 2, habe ich dich gezogen. Mit Seilen der Liebe. Und das kannst du nicht abschütteln. Und da heißt es, und die Völker, was die sich auch vornehmen, die Menschen, was sie sich vornehmen, ist alles für die Katz. Du kannst Gott nicht entfliehen. Mit Seilen der Liebe zieht er dich. Und weißt du, der zieht dich, bis er dich endlich mal hat. Der zieht dich in die Kirche. Der zieht dich zum Glauben. Der zieht dich ins Gebet. Gott ist der Erzieher, nicht Vater, Mutter und Lehrer und die anderen. Gott ist der Erzieher. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. Gott erzieht uns zu dem, was er aus uns machen möchte, wozu er unser Leben bestimmt hat. Du bist ein Instrument Gottes. Und du verwirklichst Gottes Willen, Christ, und ich sage jetzt doch beides, Christ und Nicht-Christ. Der Christ hat andere Voraussetzungen, der Christ hat eine andere Bestimmung. Aber trotzdem, wir tun das, was Gott will. Nebukadnezar erfüllte den Willen Gottes. Adolf Hitler erfüllte den Willen Gottes. Stalin erfüllte den Willen Gottes. Ja. Sind keine Heiligen. Auch die Bösen, ob sie wollen oder nicht, selbst der Teufel erfüllt den Willen Gottes. Der Teufel ist auch ein Diener Gottes, nur ein Ungehorsamer, ein Rebellischer, ein Schädlicher, ist ein Schädling. Aber auch die Schädlinge haben ihre Berechtigung in der Natur, in der Biologie. Über den Saulus von Tarsus wird gesagt, als Gott ihm beruft und Gott begegnet, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Was hat der Saul von Tarsus bis zu diesem Augenblick seiner Bekehrung Gutes geleistet? Überhaupt nichts. Er war ein Verbrecher, ein Verfolger der Gemeinde, hat Blut an seinen Händen. Aber der liebe Gott sagt, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Der Saul von Tarsus hat Gottes Willen getan, selbst als er noch nicht Christ war, als Pharisäer. Weißt du, Gott sagte, oder Jesus sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Was machen unsere lieben Brüder und Schwestern? Wir bleiben alle zusammen. Petrus und die Elf. Ach, das ist so schön hier. Weißt du, der Lobpreis und die Anbetung. Wir bleiben in Jerusalem, bis Jesus wiederkommt. Die wären nie von Jerusalem weggegangen, wenn nicht Saul von Tarsus gewesen wäre, dieser Wüterich, der die Gemeinde zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Und als er sein Werk vollendet hatte, fertig war, als niemand zu verfolgen mehr gab, dann geht er selbst noch nach Damaskus, um dort einige Christen zu verhaften. Und dort erwischt ihn Gott. Und dann sagt er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, das, was die Christen nicht getan haben in Jerusalem, das hat Saul von Tarsus bewirkt. Durch die Verfolgung, durch den Hass, durch den Widerstand. Und die zerstreuten sich, und ich lese in der Bibel, und die zerstreut waren, die gingen an allen Orten und predigten das Evangelium, genau das, was Jesus gesagt hat, geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Selbst böse Menschen tun den Willen Gottes. Halt dich fest. Du glaubst es vielleicht mir nicht. Und dann bekehrt sich und dann macht er das, was er eigentlich tun soll, was Fromme tun sollen, das Evangelium predigen an allen Orten, macht Paulus nachher weiter. Aber zuerst einmal hat er auf einer anderen negativen Art und Weise Gott gedient. Und wir können Gott auf der positiven Seite und auf der negativen Seite Gott dienen. Wir dienen immer Gott, wir kommen von Gott nicht los. Denk an die Geschichte von Saul von Tarsus, der hat zuerst Gott gedient. Er hat zwar für Gott geeifert, als religiöser Fanatiker, aber das war nicht das, was Gott wollte. Gott wollte, dass er die Christen auseinanderbringt. Da sagst du, ja, ist das gut? Ja, das ist wunderbar, sonst würden die Heiden das Evangelium nie erfahren. Sonst würden die würden nie den Auftrag Gottes erfüllen. Geht hin, seid meine Zeugen, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Sonst wäre die Gemeinde in Antiochien nie entstanden. Sonst hätte Paulus nicht mehr von Antiochien aus als Missionar ausgeschickt werden können, wenn er nicht zuerst mal die Basis durch seinen Wut und Zorn und Ärger auf die lieben Christen nicht das alles vorbereitet hätte. Du bist geschockt, wenn du darüber nachdenkst, die Handschrift Gottes in meinem Leben. Gott benutzt um dich herum Menschen, entweder sie zuerst mal zu entmutigen oder zu ermutigen. Jeder von uns ist ein Zeuge Gottes, ob er will oder nicht. Entweder du bist als ein Agent Satans und entmutigst die Menschen, oder du bist ein Diener Gottes und du ermutigst die Menschen. Aber manchmal brauchen die Menschen auch Entmutigung, nicht nur Ermutigung. Und dann benutzt er dich und mich und uns. Verstehen wir das? Schon allein deine Anwesenheit spricht für sich. Manchmal, wenn du da, du hast kein Wort gesagt, du hast nichts getan, aber du warst da. Und das macht dich schon, das macht deine Nachbarn schon fragen. Deine Anwesenheit macht die Leute schon fragend. Ich denke nur an den blinden Bartimäus. Das erste Mal hat er in Jericho Jesus verpasst. Das zweite Mal auch. Dann fragt er, wo gehen die ganzen Leute hin? Wo strömen die da die ganzen Massen hin? Ja, zu Jesus, dem Heiler, dem Befreier da aus Nazareth, diesen Wundermann Gottes. Und dann, als er sagt, jetzt habe ich zweimal verpasst, und er hört, wie die Leute vorbeigehen, wie die zu Jesus gehen, so steht es im Evangelium, dann sagt er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Weißt du, das erste Mal funktioniert nicht und das zweite Mal funktioniert nicht der Wille Gottes, aber irgendwann funktioniert durch dich der Wille Gottes. Ich will dir heute mal das Evangelium mal von einer anderen Seite verkündigen, Gott möge mir helfen. Gott benutzt den Menschen, um die Erde zu bewahren, zu entwickeln, aus der Erde das Optimalste zu machen, was es auch immer ist. Gott benutzt das Gute, das du tust. Jede kleine Tat ist von Gott in deinem Leben schon bestimmt. Und auch die schlechte Tat, denk an Saul von Tarsus. Gott benutzt dich, um jemandem zu helfen. Gott hat keine anderen Helfer als dich und mich. Gott hat keine anderen Diener als dich und mich. Und Gott hat uns den Auftrag gegeben, pflegt die Erde, schützt die Erde, bewahrt die Erde, bebaut die Erde, modernisiert die Erde, erhaltet die Erde, gebraucht sie. Weißt du, wenn du jemanden fragst, du denkst, es ist zufällig, wie bin ich da auf diesen Menschen da gekommen? Gott hat dich zusammengeführt. Gott führt die Menschen zusammen. Nicht nur, dass Ehepaare zusammenkommen, Partner zusammenkommen, nein, Gott führt auch so mit Brüdern und Schwestern, Freunde zusammen. Gott benutzt zwar, dass der Teufel blockiert und auffällt, aber auch das benutzt Gott. Sogar Satan muss Gott dienen. Denk an Hiob. Oh, weißt du, der kann gleich gut glauben. Der kann Halleluja schreien. Der kann in die Kirche rennen und Danke Jesus sagen. Der hat ja alles, was er braucht. Aber nimm mal ihm alles weg, lieber Gott. Du siehst also, Gott benutzt sogar den Satan in seinem Dienst. Ja gut, probier's mal. Aber eines nur, mein Freund, taste seine Seele nicht an. Du weißt, deine Seele ist in guter Hand. Gott wacht über deine Seele. Taste seine Seele nicht an, denn die Seele ist von Gott. Und das erlaubt Gott nicht. Aber alles Irdische steht unter dem Gesetz des Irdischen. So, mach, was du willst, brenn das Haus ab, jag die Viecher davon, schlacht sie ab, töte sie, lass eine Pest kommen. Mach, was du willst, aber taste seine Seele nicht. Und du siehst, wie der Hiob rauskam. Wir würden heute nichts vom Hiob wissen, wenn der Teufel nicht da gewesen wäre. Der wäre irgendwo im Bett gestorben. Aber dieses Drama, diese Tragödie, dieses Furchtbare, was alles angestellt worden ist, das hat ihn zum Helden gemacht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Freund Gottes. Also alles dient zum Besten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nachher unter dem Strich bekommt Hiob alles doppelt, dreifach und zehnfach zurück. Wird reich gesegnet. Das ist die Geschichte. Du wirst hinterher gesegnet, wenn du die Prüfungen bestanden hast. Aber zuerst Tests und Tests und Tests. Gott benutzt alles in deinem Leben, auch die Hindernisse. Unser Leben trägt also unverkennbar die Handschrift Gottes. Unverkennbar, sage ich. Unverwechselbar. Du bist einmalig, du bist was Besonderes, unwiederholbar, du bist eine Welt für dich selbst, das bist du. Und zwar so, wie Gott dich gewollt hat. Dein Leben ist in seinen Augen wertvoll, du bist ein Original. Und zwar von dem Moment, wo du begreifst, als Kind Gottes, Gott steht hinter allem. Da siehst du an diesem Bild Original, diese Unterschrift Gottes, die Signatur. Du bist ein Original und erst in dem Moment, wo die Signatur da ist, diese Unterschrift des Herrn, ist dein Leben unbezahlbar. Unbezahlbar. Das wertet dein Leben ab, die Unterschrift. Weißt du, ein Bild ohne Unterschrift ist wertlos. Eine Urkunde ohne Unterschrift ist wertlos. Ein Leben ohne der Unterschrift Gottes ist wertlos. Und der Christ entdeckt, Mensch, Gott steht hinter allem. Das ist das Geheimnis, Nichtchrist und Christ. Der Nichtchrist sagt Zufall oder Schicksal, aber der Gläubige sagt, der Herr hat seine Hand im Spiel. Der Herr hat es gewollt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn, Halleluja, Halleluja, sei gepriesen. Das ist der große Unterschied, Weltmenschen und Nichtweltmenschen. Wir sind keine Nichtweltmenschen, wir sind himmlische Wesen, wir sind Außerirdische. Und das macht uns außerirdisch, wenn wir Kinder Gottes sind und die Unterschrift des himmlischen Vaters in unserem Leben tragen. Mit der Taufe übernimmt Gott die Verantwortung bei dir, das ist also ein ganz wichtiger Akt. Von dem Moment weißt du, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Du hast einen Bund mit Gott geschlossen, einen ganz gewaltigen Bund, so wie Noah und Abraham mit Gott einen Bund geschlossen haben. Diesen Bund, den schließt Gott auch mit dir und sagt, ich bin mit dir, egal was jetzt passiert, egal wo du hingehst, egal was du, und jetzt halte ich fest, auch was tust, Gott macht sogar aus deinen Fehlern Herrlichkeiten. Gott macht aus deinen Fehlern Herrlichkeiten. Bitte, ich verstehe das nicht. Denk an Josef und seine Brüder. Ihr gedachtet böse mit mir, sagt Josef, aber Gott macht es gut. Sonst wärt ihr alle verhungert und verreckt und umgekommen. Aber Gott hat gerade eure Dummheit genommen, mich nach Ägypten zu verkaufen. Und diese günstige Gelegenheit, dass gerade zufällig Ismaeliter vorbeikamen, so Händler, Kaufleute, und die haben gerade den Burschen da gesehen. Was wollt ihr mit dem? Wir wissen nicht, auch nicht, was wir mit dem anfangen können. Und manchmal, wenn Weltmenschen und Menschen mit dir nichts anfangen können, dann kommen Ismaeliter vorbei, so Kaufleute, die nehmen dich mit und dann verkaufen sie an der richtigen Adresse. Weißt, wenn der Josef bei irgendeinem anderen Gutsbesitzer gelandet wäre, der wäre nie das geworden, was er geworden ist, aber gerade beim Potiphar, der Mundschenk, der immer da vorm König steht und ihn betrinken lässt und sagt, noch einmal, noch was, noch einen Schluck und so weiter, gerade bei dem Mundschenk. Und so kommt Josef langsam aber sicher in den Pharaonenhof raus, rein, lernt die Geschichte, die Gewohnheiten, so das Establishment, kommt aus diesem Hirten-Nomadenvolk raus und so befördert Gott. Und nachdem er das gelernt hat, was er lernen sollte, geht er in den Knast und studiert Knastologie. Nicht Theologie, Knastologie. Und dort lernt er beten, weißt du, so wird abgekapselt, abgeschlossen von allem und jetzt kann er an Gott denken. Weißt du, jetzt kann er alles innerlich verarbeiten und so führt Gott uns. Wir kriegen Impulse, Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen und das muss man jetzt irgendwo verarbeiten. Knastologie. Aus der Knastologie wird Kneologie. Da gehst du auf die Knie und betest und sagst, Herr, ich weiß gar nicht, warum das alles so passiert ist, aber denen, die Gott lieben, soll anscheinend alles zum Besten dienen. Auch diese Geschichte. Und dann dort im Gefängnis begegnet er dem Bäcker und dem Mundschenk wieder, jemand anders. Und der wird vergessen, aber der erinnert sich. Dann kommt der Traum vom Pharao. Du siehst, wie Gott seine Handschrift schreibt, so unsichtbar. Gott schreibt mit unsichtbarer Tinte. Für uns Menschen unsichtbar, aber für ihn steht im Wort Gottes schon. Und das alles, was in der Bibel drinsteht, das ist dein Lebensbuch. Weißt du, du kannst die Bibel nehmen als dein Handbuch. Das alles, was in der Bibel drinsteht, das ist deine Beschreibung. Sag nicht, dass Josef, das war Abraham, das war David, das war Moses, das war der und der und der. Nein, das bist du in der Bibel. Das sind nur die anderen Namen dafür. Und wenn du die Bibel liest, fang an, die Bibel so zu lesen, als wenn es deine Story wäre. Und alle Geschichten haben etwas Bezug mit dir, wenn du es richtig einordnest. Gott hat gute Gedanken, er hat nicht Gedanken des Leides mit dir. Du begegnest überall Gott, ob du es weißt oder nicht. In allen Problemen steckt Gott drin, in allen Segnungen, aber die Segnungen machen uns nicht klug, die Segnungen bringen uns nicht groß nach oben, die Segnungen, die erhalten uns gerade noch. Was dich richtig nach oben bringt, sind die Probleme. Glaubst du nicht, aber ist okay. Gott sendet uns, dass wir dir das Evangelium hier verkündigen und dass wir sagen, Gott macht aus allem stets das Beste. Halleluja. Stets das Beste aus allem. Wir sollen dir sagen, dass die ganze Menschheit von Gott geliebt ist, gewollt ist, Das sollen wir sagen. Wir sollen nicht sagen, er liebt nur die Juden, er liebt nur die Deutschen, er liebt nur die Amerikaner. Nein, Johannes 3, Vers 16, das ist für mich Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dich und mich, deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Großmutter und Großvater. Gott hat uns alle geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und Gott ist über die Hintertür zu uns gekommen und kommt immer noch zu uns. Die meisten denken nicht, dass es Gott ist, aber ist okay. Aber Gott kommt immer. Und Gott kommt und benutzt oft eine andere Person. Maria soll Jesus zur Welt bringen und sie weiß nicht, ist das richtig oder nicht, geht zu ihrer Tante Elisabeth. Und dann kommt die Maria ahnungslos, Elisabeth weiß noch nicht einmal, dass die Maria schwanger ist. Und dass sie Jesus im Herzen trägt, plötzlich dieser kleine Johannes tanzt und jubelt und springt und hüpft voll Heiligen Geistes im Mutterleib. Und Elisabeth sagt, sag mal, was ist los? Ja, ich muss dir die Wahrheit sagen, ich habe Jesus im Herzen oder unterm Herzen. Ich trage Jesus, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, das wirst du mich nicht glauben, Elisabeth. Aber doch, jetzt glaube ich, weil dein Junge oder der vom Heiligen Geist gezeugt, der auch vom Heiligen Geist bestimmt, dieser Johannes der Täufer. Und du siehst, wie das alles so ineinander harmonisiert und greift. Der Wegbereiter des Herrn. Und dann beim Johannes, damit die Elisabeth auch glaubt, dass es vom Herrn ist, was da passiert, unser Herr Zacharias. Der sprachlos. Der kommt aus dem Tempel raus und bringt kein Wort mehr raus. Was ist passiert? Ja, ich bin Gott begegnet. Ja, gut. Und du siehst, wie Gott arbeitet. Und Gott sorgt dafür, dass du sogar den richtigen Namen bekommst. Und ich sage dir, manchmal schämst du dich an deinem Namen, manchmal möchtest du deinen Namen abändern und ablegen, aber Gott hat dir den Namen gegeben. Du sollst ihn Johannes nennen. In unserer Familie ist ja gar keiner, der Johannes heißt. Normalerweise der älteste Sohn kriegt den Namen des Vaters, aber nein, bei Gott geht's anders. Und du siehst, wie Gott arbeitet, da greift eins ins andere. Da ist sogar der Name geplant, sogar bei Jesus der Name, und du sollst ihn Jesus nennen und nicht anders. Nicht Moses, Jesus sollst du ihn nennen. Und du merkst alles, also bei Gott geht alles ordentlich zu, sauber zu. Gott hat einen Plan, einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und erst danach erkennst du, da war doch der Herr dabei. Weißt du, die ganzen Geschichten der Bibel, die sind nichts anderes wie nachgeschrieben. Das war, hernach wirst du es erfahren. Du wirst Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, das kannst du nicht, wenn du das siehst, du wirst auf der Stelle tot umfallen. Aber Gott sagte zu Moses, du wirst mich beim Vorbeigehen sehen, wenn ich durch dein Leben hindurchgegangen bin. Und wie viele Stationen, wenn du dein Leben anschaust, es hätte nicht besser werden können. Es kam genauso, wie es kommen sollte. Nicht einmal im kühnsten Träumen hättest du dir sowas ausgemalt, was in deinem Leben alles passiert ist. Und das hat alles zum Besten gedient. Pass auf, was ich dir jetzt noch sage. In dem Moment, und das ist der Unterschied, Christen, Nicht-Christen. Weil viele Leute sagen ja, was ist der große Unterschied, Christ und Nicht-Christ? Wo Gott die Mitte ist, steht der Mensch im Zentrum. Wo Gott die Mitte geworden ist, wenn du Gott in dein Leben hineinlässt, steht der Mensch, stehst du, steht deine Sache im Zentrum, in der Mitte. Wenn Gott die Mitte geworden ist. Wenn du dieses Gottesbewusstsein gefunden hast. Sobald Gott in deinem Leben ist, und jetzt halte ich noch fest, bist du im Mittelpunkt. Bist du sehr wichtige Person, eine VIP-Person bist du. Wo Gott in deinem Leben hineinkommt, da dreht sich alles um den Gott in dir. Nicht um dich. Du bist nichts. Du bist eine Schale. Du bist nur der Topf. Aber der Inhalt, Gott in dir. Und da dienen alle Dinge plötzlich, weil Gott in dir ist, dient alles zum Besten. Gott in uns. Christus in uns. Heiliger Geist in uns. Und erst hinterher merkst, Mensch, wäre Gott nicht hier gewesen, hätte er seine Hand nicht im Spiel gehabt, ich wäre nicht durchgekommen. Erst nachher merkst du, das war alles von oben. Der Chef, der Boss. Es war alles wegen ihm. Und Jesus sagt, ihr werdet um meinetwillen verfolgt, gehasst, gemieden, aber auch geliebt. Von meinetwegen. Du merkst plötzlich, weil Gott in dir ist, da dreht sich alles um dich. Deine Angriffe, die du heute Morgen hast oder gestern gehabt hast oder vorgestern gehabt hast, die sind nicht wegen dir, weil du Fehler gemacht hast oder Dummheiten gemacht hast oder nicht aufgepasst hast. Die Fehler sind passiert, Gott hat es zugelassen, wegen ihm. Denk an Hiob. Der Hiob war ein frommer Mann, betet viel, der war übervorsichtig. Und trotzdem so ein Fiasko. Wegen Gott, weil Gott ihn gesegnet hat, weil Gott ihn signiert hat, weil Gott hinter seinem Leben stand, hinter seiner Arbeit stand, hinter seinem Geschäft stand. Deshalb hat der Teufel ihn angegriffen. Du wirst angegriffen an Gesundheit, an Finanzen, wegen Gott, weil Gott dich segnet, weil Gott dich versorgt, weil Gott hinter dir steht. Das ist der Grund deiner Probleme. Und wenn du das mal bewusst bist, dann sagst du, danke Herr, oh, ich weiß, dass ich richtig stehe. Hätte ich diese Angriffe nicht, müsste ich zweifeln an meiner Existenz. Du wirst vom Teufel gehasst, weil Gott dich liebt, weil Gott gut zu dir ist, weil sich Gott dir offenbart hat und weil Gott dich beschützt. Deshalb greift er dich an, deshalb versucht er dir immer ständig ein Bein zu legen und zu Fall zu bringen. Der Teufel möchte dich in allen Mitteln, mit allen Mitteln verhindern, dass du ja nicht ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes bist. Und selbst da, wo er dich missbraucht, Saul von Tarsus war vom Teufel missbraucht in seiner Religion und was weiß ich alles und hat die Gemeinde verfolgt. Selbst wenn der Teufel dich missbraucht und denkt, jetzt dem lieben Gott wische ich durch den da aus, der ist ein Fanatiker, der geht aufs Ganze, der ist ein Radikaler und so weiter. Der ist mir ein gutes Werkzeug. Und selbst da benutzt Gott diesen Saul von Tarsus in seinem alten Wesen als ein auserwähltes Werkzeug, dass die Christen sich zerstreuen und überall neue Gemeinden am laufenden Band entstehen. Und nachher sorgt er selbst nachher für die Ordnung und so weiter. Weißt du, Gott benutzt auf so raffinierte Art und Weise jeden Einzelnen von uns. Und wenn du das einmal begriffen hast, Gott gebraucht mich. Gott hat einen Plan mit mir. Und selbst wenn der Teufel mich missbraucht, du wirst hinterher umso ein größerer Segen wie Saul von Tarsus. Was der Mann geleistet hat, zuerst hat er Schaden angerichtet, aber das war kein Schaden. Im Blick aus der Perspektive der Menschen, der Christen damals, das war ein furchtbarer Mensch. Das war ein schrecklicher Mensch. Und für so einen Menschen würdest du heute gar nichts geben. Aber Gott hat ihn auserwählt und hinterher hat er noch so viel Gutes getan und so weiter. Hat sich Gott so mächtig zu ihm bekannt, war so ein gewaltiger Segen, dass er sogar alle in Schatten stellte, alle anderen Apostel. Der Teufel kann nicht aushalten, wenn Gott dein Leben signiert. Wer das weiß, der ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Mei, um Himmels Willen, das darf nicht wahr sein. Und er will diese Geschichte zerstören, deine Geschichte zuerst mal zerstören, aber er kann es nicht. Gott ist Stärke. Gott will an dir demonstrieren, was die Gnade vermag. Was die Liebe Gottes, das Wort Gottes und der Heilige Geist vermögen. Gott will an dir etwas statuieren. Du bist eine Präsentation Gottes heute Morgen. Und zwar jeder Einzelne, Christ oder nicht Christ. Durch dich statuiert Gott ein Beispiel. Ich kann aus allen noch was machen. Sogar die Starken will ich zum Raube haben. Und ich bekomme sie. Mit dir schreibt Gott Geschichte. Du bist ein Teil des Heilsplanes Gottes. So eine Art, ein Artikel, ein Stück des Evangeliums. Und in dem Moment, wo du dich als Kind Gottes Gott hingibst, als Mensch dich Gott hingibst, von dem Moment bist du eine, und das ist der große Unterschied, eine Sonderausgabe Gottes. Ein Extra-Exemplar. Saul von Tarsus. In dem Moment, wo du dich Gott bewusst hingibst, in dem Moment, und das ist dieser schlagende Moment, wo Gott dich signiert hat, wo du siehst, die Unterschrift Gottes ist in meinem Leben, dann kann ich nicht mehr so leben, dann kann ich nicht diesen Weg mehr gehen, dann darf mich niemand mehr antasten. Du lebst mit einem ganz anderen Bewusstsein. Wie signiert Gott einen? Gott sucht zuerst einmal Freiwillige, nur auf diese Art und Weise freiwillig. Gott zwingt niemanden. Siehst du nicht meine Unterschrift? Erkennst du nicht meine Spur? Siehst du nicht meinen Plan mit deinem Leben? Nein, das siehst du nicht. Es sei denn, du willst es sehen. Suchet mich, sagt Gott. Wo ist die Unterschrift Gottes? Auf welcher Seite? Suchet die Unterschrift Gottes in deinem Leben. Fang an, die Unterschrift Gottes, diese Handschrift Gottes, diese Signatur, diesen Monogramm Gottes in deinem Leben zu finden. Auch wenn es nur ein Buchstabe ist. Das Monogramm Gottes. Den Fingerabdruck Gottes in deinem Leben. Wie signiert Gott einen? Denk an Abraham. Weißt du, ganz einfach. Abraham, geh weg aus Ur in Chaldea. Geh weg. Das ist nicht dein Platz. Da fängt es an. Geh weg. Du ziehst aus. Geh weg von den Ungläubigen. Geh weg von den Ungehorsamen. Geh weg von den Zauberern und Magier und den ganzen Spinnern. Bleib nicht da, wo du bist. So fängt Gott an zu signieren. Gott sagt nur, geh weg, geh aus zu deinem Besten. Das ist ganz einfach. Ich führe dich in ein Land, das kennst du gar nicht. Aber ich kenn's. Ich habe die Karte. Ich habe die Route festgelegt für dein Leben. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und obwohl deine Frau unfruchtbar ist. Ich werde deinen Namen groß machen, obwohl du ein Nobody bist. Niemand kennt dich, niemand weiß was von dir. Und je mehr Abraham Gott gehorcht und Gott folgt, desto mehr Stoff bekommt seine Lebensgeschichte. Desto mehr sieht er auf jeder Seite, jede Zeile, da ist eine Notiz Gottes. Und der Herr war mit ihm. Und der Herr segnete ihn. Und der Herr bestätigte ihn. Ich habe manchmal Bibeln, wenn ich so, ich habe mir am Anfang angewöhnt, nachher konnte ich meine Bibel nicht mehr lesen. Immer so Notizen am Rand gemacht. Ja, Herr. Oder okay, das ist in Ordnung. Und bin begeistert. Das ist wunderbar, das ist für mich. Und am Schluss konnte ich die Bibel nicht mehr lesen, weil alles vermalt war, weil alles für mich war. Und so die Lebensgeschichte Abrahams, plötzlich ist sie voller Handnotizen Gottes. Amen. Der tut es, der glaubt es, der geht drauf ein. Der verlässt sich auf mich. Desto mehr Überraschungen, desto interessanter und bunter wird sein Leben. Desto mehr Inhalt hat sein Leben. Je weiter er mit Gott von Ur in Chaldea wegkommt, desto spannender wird sein Leben, auch wenn er Fehler macht. Wenn du anfängst, die Handschrift Gottes zu entziffern in deinem Leben, ja, das hat er gewollt. Das steht hier in seinem Buch drin. Auf jeder Seite, dann siehst du die Zusammenhänge plötzlich, hat alles einen Sinn. Erkennst die Hintergründe, was alles dahinter steckt und steckt. Erkennst auch das Ziel ganz anders vor dir. Und dann macht dein Leben einen Sinn. Sonst ohne Gott macht dein Leben keinen Sinn. Kein Leben. Das Leben ist wertlos ohne diese Gotteserkenntnis. Je mehr du verstehst die Stelle, das dient mir zum Besten. Dass unsere Knechte, Lots Knechte und meine Knechte, dass sie so einen Streit miteinander kriegen und so einen Händel kriegen. Warum streiten sich die Gotteskinder so? Und kriegen sich in die Haare. Weißt du, du machst in Ordnung sein. Lot war in Ordnung mit Abraham, die haben sich einander verstanden. Aber die Knechte, und die haben sich gezankt und gezerrt und gestritten. Und Gott hat keinen Fehler gemacht. Denn Lots Knechte sollten extra und Abrahams Knechte sollten extra, damit die sich richtig entfalten können. Weißt du, Gott kommt zum Ziel. Auch durch Streitigkeiten und durch Spannungen und durch Spaltungen. Auch Kirchenspaltungen und Gemeindespaltungen. Gott kommt zum Ziel. Du verstehst Gottes Wege nicht. Weswegen? Oh Gott, meine Knechte, die sind doch so lieb. Und ja, und Lots Knechte waren auch lieb. Aber die ständig, das ist unser Grundstück, das ist unser Brunnen, das ist unsere Weide. Und dann sagt Abraham, kommt, lass uns mal trennen. Gehst du links und ich gehe rechts oder du kannst wählen, die Gegend oder jene Gegend. Du siehst, alles dient zum Besten. Und alles hat Gott in seinem Plan ganz genau festgeschrieben. Steht in der Bibel alles. Dein Leben steht in der Bibel. Amen. Lies die Bibel ab heute privat, persönlich. Jede Story ist deine Story, ein Abschnitt aus deinem Leben, ein Winkel, eine Ecke aus deinem Leben. Und sobald du Gottes Handschrift anfängst in deinem Lebensbuch zu lesen, wenn du das kannst, sobald wird dein Leben erfüllt mit Freude. Nigge Cruz, der hat einen Spitznamen gehabt, Israel, und als er dann die Bibel bekommen hat, ja, mein Name steht hier drin, puh, ich kann aufschlagen auf jeder Seite, mein Name, beim David Wilkerson in seinem Buch Kreuz und die Messerhelden, mein Name steht auf jeder Seite der Bibel fast. Finde deinen Namen auf jeder Seite der Bibel, das ist das Lebensbuch, die Bibel ist das Buch des Lebens. Und desto mehr Freude bekommst, desto mehr Stoff zum Danken bekommst, desto interessanter wird dein Leben und desto begeisterter bist. Und dann nimmst du und sagst, Herr, das ist mein Lebensbuch, die Betriebsanleitung zu meinem Leben. Also so funktioniere ich. Desto mehr weißt du, dass du Gott nicht egal bist. Wenn du die Spuren Gottes, die Handschrift Gottes in deinem Leben entdeckst, dann bist du hundertprozentig überzeugt, mein Leben ist vor Gott nicht egal. Ich bin vor Gott nicht gleichgültig. Und vor Gott ist niemand gleichgültig. Gott schreibt niemand ab. Niemand. Gottes Geschichte mit dir beginnt, Mensch, du bist mir nicht egal. Adam, wo bist du? Mensch, du bist mir nicht egal. So wie die Natur die Schöpfung Gottes Handschrift trägt, so wie Israel Gottes Handschrift trug, so trägt jeder Einzelne das Monogramm Gottes. Und am Monogramm verstehe ich einen einzelnen Buchstaben zuerst einmal, ein Zeichen. Und überleg einmal, wenn du dein Leben so beobachtest unter dem Blickwinkel der Liebe Gottes, guck mal, das war bestimmt von Gott. Wenn nicht alles von Gott war, aber dass ich mit dem Pastor zusammengekommen bin, dass ich mit der Gemeinde zusammengekommen bin, das war eine Fügung Gottes. Das ist kein Zufall. Dass ich denen an dem Tag da über den Weg gelaufen bin, ich hätte auch einen anderen Tag kommen können. Aber nein. Meine Mutter musste mir vergeben, Mutti. Als ich auf die Schule kam, ins Internat kam, später auf die Bibelschule, meine Frau hat sich lange Zeit geärgert darüber. Meine Mutter hat immer so ein grünes Kreuzchen in der ganzen Wäsche eingenäht. Weißt du, wenn die Wäsche dann zum Waschen ausgegeben wird, damit ich meine Sachen wieder zurück habe. Handtücher, wir haben heute noch welche Handtücher zu Hause, wo dieses Kreuzchen noch da ist von meiner Mutter. Also Jahre, Jahrzehnte hat es überlebt, kam immer wieder zurück. Und ich, wenn jemand meine Wäsche geklaut hatte, wusste ich ganz genau, dieses Zeichen, dieses Kreuzchen, 6-mal oder 8-mal, so Sternchen, grün sogar, alles grün, wurde gezeichnet, damit meine Wäsche wieder zurückkommt. Du trägst das Monogramm Gottes. Du kommst immer wieder zu Gott zurück, ob du glaubst oder nicht, weil Gott dich gezeichnet hat. Das ist mein Kind. Bei deinem Namen habe ich gerufen und du bist mein, kannst machen, was du willst. Die können stehlen dich so viel sie wollen. Ich finde dich überall. Und ich wusste, das gehört mir. Und so weiß Gott, das gehört ihm. Gott hat dich gezeichnet, damit er weiß, zu wem du gehörst. Und ganz besonders, wenn du dann getauft bist, weißt du, die Taufe ist was ganz Wichtiges, da kommt das Zeichen so richtig raus, das quillt so richtig raus. Da sieht man schon vom Weiten, das ist ein Kind Gottes. Weißt du, woran man sich Kinder Gottes erkennt? Nicht an dem Knoten der Schwestern früher oder besondere kleine Kleidung oder den Heiligenschein. Nein, am leuchtenden Gesicht. Die sind immer zuversichtlich, immer optimistisch, immer fröhlich. Die sind flexibel. Kinder Gottes sind flexibel. Die gehen nicht nach dem Gesetz, dem Buchstaben, so muss es sein, alle in gleiche Uniform. Nein, aber die erkennen, Mensch, dieses Lächeln ist christliches Lächeln, göttliches Lächeln, die Liebe Gottes. Man erkennt die Kinder Gottes an der, dass man barmherzig ist und nicht mal, dass man nur Mitleid und den Armen was gibt. Nein, man erbarmt sich den Leuten, wenn die Probleme haben. Ach, vergiss es, gib dich nicht auf, es wird schon alles recht werden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Die ganze gesamte Schöpfung, die ganze Kreatur, alles was da ist, trägt Gottes Monogramm. Römer Brief 1, da heißt es, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt erkannt und ersehen an seinen Werken. Wir leben in einer von Gott geschaffenen Welt, nach der Weisheit Gottes. Wir sind von allen Seiten umgeben, von der Weisheit Gottes. Von seiner hohen Intelligenz, jetzt werde ich christlich, jetzt werde ich praktisch. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3, da heißt es, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Wir tragen die Handschrift Gottes, du bist ein lesbarer Brief. Die Leute lesen, Johannes Matthäus in seinem Leben, da ist irgendetwas, das ist so etwas Fremdartiges, nicht Irdisches, nicht Menschliches. Wir sind ein lesbarer Brief. Wir tragen die Handschrift Christi in uns und unser Brief wird von jedermann gelesen. Weißt du, wir tragen so ein Transparent an der Brust, ich bin ein Kind Gottes. Ob die Leute glauben oder nicht, das ist ihr Problem. Aber du trägst dieses Monogramm Gottes. Unser Leben hat eine Botschaft an die Welt. So wie Gott mich liebt, so liebt er dich auch. So wie er mich angenommen hat, so nimmt er dich auch an. So wie er mich versteht, so versteht er auch dich. Wir sind das, Paulus sagt weiter hier, wir sind ein Empfehlungsschreiben Gottes. Und das, was ich beim Heiland finden konnte, das kannst du auch finden. Du bist nicht schlechter und nicht besser. Und du kannst dann so ein persönliches Bild über Gott machen. Also so ist etwa ein Christ. Ein Empfehlungsschreiben. Der Geist Gottes, der schreibt diese Handschrift, dieses Monogramm. Weißt du, der Geist Gottes, du kommst auf diese Welt und wirst Kind Gottes, bekehrst dich, sagst ja, Herr, und das ist der Moment, wo Gott anfängt zu handeln. Ja, Herr, also ich kann nichts dagegen tun. Jetzt, ich muss jetzt einfach mal durchgehen, mal durchstehen. Mal Frontalangriff haben wir heute Morgen gehört. Ich muss mal frontal fahren. Komme ich durch, so komme ich durch. Komme ich nicht durch, komme ich nicht durch. Ist auch egal. Frontal. Ich bin ein lesbarer Brief. Und jetzt, der Geist Gottes schreibt uns, Johannes, mehr Vergebung, mehr Liebe, mehr Sensibilität. Mehr Mitleid, mehr Barmherzigkeit. Weißt du, der Heilige Geist sagt das, was jetzt dran ist, was die nächste Stufe und die nächste Etappe in meinem Leben ist. Unsere Biografie wird vom Heiligen Geist geschrieben jetzt. Und jetzt kriegst du so ein Traktat. Und das ist deine Geschichte. Dein Weg. Zuerst mal für dich persönlich eine ganz geheime Schrift. Zuerst haderst du und behandelst du und so weiter. Zuerst drehst du ein paar Mal um. Und denk an die Sendschreiben in der Offenbarung. Gott kennt die Gemeinde, jede einzelne Gemeinde, was in der Gemeinde los ist. Und dann kriegst du von Gott so eine Botschaft. Ah, Johannes, ich habe was gegen dich. Weißt du, du bist schon ein patenter Kerl. Und du liebst mich. Und du hältst mein Wort und so weiter. Aber ich habe was gegen dich. Das ist mit meinem Plan stimmt das nicht überein, was du da machst. Das ist nicht meine Idee. Korrigiere mal. So funktioniert die Handschrift Gottes, dass ich mich mit Gott identifiziere. Und dass ich dann sage, ja Herr, in Ordnung, damit mein Leuchter nicht von meiner Stätte gestoßen wird, tue ich das. Du trägst die Handschrift Jesu. Von den Jüngern heißt es einmal Petrus und Johannes, als sie verhört worden sind beim Hohen Rat. Also man konnte gegen sie nichts sagen. Die waren also allglatt. Auf Deutsch gesagt, also man konnte sie an nichts fassen, die waren am Gesetz gehalten, die haben gefastet, die haben gebetet, die haben Almosen gegeben, die haben Tempel geehrt. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Und das hat abgefärbt. Wenn du mit Gott wandelst, das färbt bei dir ab. Das färbt bei dir ab, sie sind mit Jesus gewesen. Die reden wie Jesus, die denken wie Jesus, die handeln wie Jesus, die lieben wie Jesus. Menschen lesen unseren Charakter von unserem Verhalten und Reaktionen ab. Sie beobachten uns ganz genau. Wir sind ein lesbarer Brief. Die sind mit Jesus gewesen. Wären sie bloß nicht ihm begegnet. Menschen beobachten uns, ob wir belastbar sind. Ob wir gleich auf 180 sind. Wie gläubig wir sind. Die beobachten uns, ob wir treu und zuverlässig sind. Wie korrekt wir sind und unkorrekt. Menschen prüfen uns. Ist das, verhält sich das mit der Bibel, was du da machst? Wie viel Gott kommt aus dir raus? Wie viel Jesus kommt aus dir raus? Wir sind ein lesbarer Brief. Wie viel Geistlichkeit kommt aus dir raus? Wie viel Liebe, Gelassenheit kommt aus dir raus? Weißt du, vor allem an Gott zu glauben, wenn alles glatt geht, wenn man keine Sorgen, Probleme hat, der Tisch reich gedeckt ist, oh, Halleluja, Gott segne uns. Aber wenn du nichts auf dem Tisch hast, wenn man dir sogar den Tisch wegnimmt und verpfändet und du immer noch gelassen bist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. An der Josefsgeschichte, da hat Gott das Drehbuch geschrieben und auch die Regie geführt. Gott selbst, nur Gott selbst. Das ist alles so präzise. Weißt du, wir lesen diese ganzen Heldengeschichten. Wunderbar. Aber weißt du, wie viel... Wenn du da drin bist, sieht es alles anders aus. Und Josef war da mittendrin. Und da heißt es, und der Herr, und das ist das Schlüsselwort von Josef, sein Leben und seine Biografie, und der Herr war mit Josef. Hat die Verbindung nie abgebrochen. Und, weißt du, und Gott hat gesorgt, weißt du, dass die Hungersnot kam, und zwar im richtigen Augenblick, ist der richtige Mann am richtigen Platz, ist alles Regie Gottes. Und Gott sagt, weißt du, Gott wird nicht nur mit dem Josef fertig, Brüder und Schwester, Gott wird nicht nur mit dir fertig, Gott wird mit deiner Familie fertig, Gott wird mit deiner ganzen Sippe fertig und mit dem ganzen Gesindel wird er fertig. Mit deinem ganzen Gesindel wird Gott fertig. Halleluja. Die ganze Bagage. Er wird mit allen fertig. Der Josef ist jetzt in Ägypten. Der hat seine Entwicklung gemacht, hat alles vergessen, hat alles abgeschlossen. Und das ist, was wir auch hier heute Morgen im Zeugnis gehört haben. Loslassen, nachdem ich losgelassen habe. Das Loslassen. Nachdem er gesagt hat, komm, ich will nicht mehr Israelit sein, ich will mit der Verheißung Gottes nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt in Ägypten und ich bin jetzt ein Ägypter. Glatze wird geschoren, wird alles geölt und gepudert, eine Maske aufgesetzt und jetzt läuft er als Pharao. Und lebt als Pharao, heiratet eine Tochter eines hohen Priesters, eines heidnischen hohen Priesters, keine christliche Frau oder biblische Frau oder israelitische Frau oder eine medianistische Frau. Nein, eine heidnische ägyptische Priesterstochter eines hohen Priesters. Da wird alles verwandt, Priester und König, Ministerpräsident. Wie auch immer, der Josef hat seine Geschichte, seine Karriere gemacht. Kümmert sich nicht mehr um Daddy und Mami, Bruderchen und Schwesterchen, er geht seinen Weg mit Gott. Und Geschwister, das ist, wir müssen lernen, zuerst mal unseren Weg mit Gott allein zu gehen. Josef musste lernen, seinen Weg allein mit Gott zu gehen. Und wenn du allein den Weg mit Gott gehst, kommen deine Brüder und Schwestern, Daddy und Mami kommen auch mit. Und dann nach 2 Jahren, jetzt ist er schon 2 Jahre Regent, nicht nur 2 Jahre, sondern schon 9 Jahre Regent. Er regiert schon 9 Jahre, denn die fetten Jahre waren 7 Jahre und 2 Jahre ist die Hungersnot in Ägypten. Also 9 Jahre sitzt er schon auf dem Thron, eine lange Zeit, 9 Jahre. Weißt du, er hätte seinen Vater, seine Brüder suchen können. Nein, wenn die wollen, wenn Gottes Zeit gekommen ist, dann werden sie kommen. Stell dir mal vor, Josef hätte seine Brüder vor der Zeit gesucht, da wäre Mist rausgekommen. Aber die Stunde Gottes musste kommen. Und jetzt kommen die angeschlichen. Wir sind Söhne eines guten, redlichen Mannes. Wir sind Gesegnete des Herrn. Gauner sind es. Verbrecher sind es. Brudermörder sind es. Das sind keine Heiligen. Wir sind Söhne. Wenn einer heilig war, das war der Josef auf dem Thron der Pharaonen. Auf diesem Götzenthron. Auf diesem heidnischen Thron. Deshalb, Leute, richtet nie vor der Zeit. Richtet nie vor der Zeit. Heiden, Götzendiener. Mancher Götzendiener ist Gottesdiener. Und mancher Götzendiener steht im Willen Gottes. Selbst wenn er mit einer heidnischen hohen Priesterstochter verheiratet ist. Und Gott bringt zusammen, wie das auch sein sollte, dass diese Brüder zuerst entlarvt werden. Dass die Familie auf Gottes Art und Gottes Weise zusammenkommt. Familien, die nicht auf Gottes Art und Weise zusammengekommen sind, die gehen später, früher oder später auseinander. Gott muss alles fügen. Jetzt kommen die Brüder ganz klein, ganz demütig. Könntet uns Kredit geben, könntet uns helfen. Also wir haben nichts mehr zu Hause zu essen. Die kommen. Wenn du nachläufst ihnen, nein, dann machst du einen großen Fehler. Hier, Josefs Geschichte, lerne aus dieser Geschichte. Gott liest die Sünde zu. Gott ließ den Frevel zu und Gott selbst bereinigte die Geschichte. Und Gott selbst bereinigte die Geschichte. Gott ließ zuerst mal Josef alles vergessen und dann veranlasst er die Brüder nach Ägypten zu kommen. Jetzt läuft das Leben der Sache der Familie Josefs nach Gottes Plan. Gott ist der Veranlasser. Gott hat die Handschrift, seine Handschrift, die Zulassung Gottes, die Fügung Gottes. Das ist seine Handschrift. Er selbst schuf die Versöhnung der Familie. Es ist auf seine Art zusammengekommen und es Und das hätte niemand in der Geschichte besser machen können wie der liebe Gott. Er bringt die Brüder. Und Josef wartet. Er lässt sich sofort nicht beim ersten Mal erkennen. Oh, der sagt, ich lasse sie mal schön zappeln. Er hat mich auch zappeln lassen. Nicht, dass er Böses mit Bösen vergolten hat. Nein, er hat auf die Stunde Gottes gewartet. Bis im Drehbuch Gottes die Szene drin ist, wie er seine Brüder umarmt. Du musst warten, bis die Szene der Umarmung da ist, der Versöhnung, der Vergebung da ist. Alles, was früher kommt, ist nichts. Alles, was früher kommt, ist nichts. Das gleiche beim Josef, beim Jakob und Esau. Die gleiche Gaunerei. Ich weiß gar nicht, dass die Brüder und Geschwister sich nicht vertragen. Esau und Jakob. Du weißt, diese Geschichte geht gar nicht groß ein. Gott selbst sorgte für die Versöhnung der Brüder, nachdem Jakob zuerst einmal, wie ich gestern sagte, für seine Rahel 7 Jahre gedient hat, meine Rahel. Und dann, als er dann die Hochzeitsnacht hat, dann sieht er, im Bett liegt nicht die Rahel, sondern die Lea. Und jetzt dient er nochmal 7 Jahre für seine Rahel. Es sind schon 14 Jahre vergangen, bis er schließlich die Rahel kriegt. Du siehst, wie Gottes Mühlen mahlen, wie Gott arbeitet, wie Gott Geschichte schreibt. Ich muss vorstellen, 7 Jahre für meine Rahel. Ach, die muss schon was wert gewesen sein, als Morgengabe. 7 Jahre. Gott sorgt für die Zusammenführung der Familie und dass das angefangene Werk fortgesetzt und zu Ende geführt wird, dass es zur Versöhnung kommt. Gott sorgt dafür. Und wenn ich jetzt weitergehe als die Gemeinde Jesu, die Christenheit, Gott sorgt für die verlorenen Schafe, die Jünger, die versprengt sind nach der Kreuzigung, nach dieser Krise, Katastrophe, nach der Spaltung. Jeder geht seinen Weg, jeder rennt in seine Richtung. Und wer geht den Leuten nach? Jesus. Jesus geht den Leuten nach, lehrt sie, ermahnt sie, ermutigt sie. Es ist so wichtig, dass wir erfahren und bemerken, alles, was in meinem Leben passiert, geht an Gott vorbei. Von Gott zugelassen und so weiter. Gott hat signiert und vom Heiligen Geist heißt es, er wird von meinem nehmen und euch geben. Mir ist alles gegeben, was ich habe. Ist kein Zufall. Dein Leben wird von Gott beschrieben, ohne deinen Verdienst, steht alles schon fest. Und jetzt sorgt dafür der Herr, dass es genau sich so erfüllt ist in meinem Plan, wie es im Himmel steht. So soll es hier unten auf Erden bei denen da unten in Berlin, Nazelkirchstraße 51 passieren. Genau so. Und du kannst nichts dagegen tun. Wenn Gott dein Leben signiert, wenn du das begreifst und einmal erkennst, siehst und merkst, weißt du, dann fängst du nur noch Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, zu sagen. Dann brauchst du keine Anerkennung mehr von Menschen. Wenn Gott dich erkannt hat, wenn Gott dich geehrt hat, wenn Gott dich angenommen hat, wenn du siehst, die Unterschrift Gottes ist in meinem Leben, diese Anerkennung reicht dir vollkommen aus. Da brauchst du nicht irgendein Diplom, noch einen Titel oder irgendeinen höheren Grad oder einen Orden. Brauchst nicht, das kannst du alles verzichten. Wenn Gott einmal dein Leben signiert hat, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, wenn du diese Urkunde Gottes, deine Geburtsurkunde Gottes in deiner Hand hast, dann weißt du, ich gehöre ihm. Und der Adlige darf und kann mich nicht antasten. Ich habe zeitlang, also ich hatte große Probleme nach meiner Taufe, die meisten haben auch Probleme. Weißt du, du denkst nach der Taufe, da geht alles gleich wunderbar, Halleluja, Lob und Dank. Also bei mir war es nicht so der Fall, bei mir ging genau alles schief und daneben. Also ich hatte nur noch Probleme nach der Taufe, mehr Probleme wie zuvor. Ich habe mich gefragt, was habe ich da falsch gemacht? War ich in der richtigen Gemeinde gelandet? Das war erstmal meine Sorge. Dann habe ich gedacht, wäre ich bloß kein Christ geworden, dann hätte ich auch gar keine Probleme. Bis mir jemand sagte, denk dran, wem gehörst du nach der Taufe? Der Herr ist jetzt dein Herr. Der Herr hat das Sagen. Und dann habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich Anfechtungen kam, vor allem in meinem Kopf, meinen Gedanken, das Schlimmste ist der Kopf, der Fisch fängt am Kopf an zu faulen, immer wieder so in meinem Denken, dann habe ich einfach meine Taufkarte hochgehalten. So bin ich gestanden und gesagt, Johannes, guck mal, du bist getauft, du hast einen Bund mit Gott geschlossen. Dieser Vertrag, du hast einen Vertrag mit Gott gemacht und Gott hat einen Vertrag mit dir gemacht und du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, Jesus wohnt in dir. Ah, ich bin getauft, bin Kind Gottes, habe einen Bund mit Gott geschlossen und mich immer wieder an den Bund Gottes erinnert. So wie heute, wenn es schüttet und regnet und so weiter, der Regenbogen am Himmel steht, dann weiß ich, es wird keine Sintflut mehr kommen. Weil es Gott gesagt hat. Und so dieser Regenbogen Gottes, seiner Liebe und seiner Gnade, diese Unterschrift Gottes, der Regenbogen ist so eine Unterschrift Gottes. Jedes Mal, wenn es schüttet, sagt Gott, nein, es wird nicht mehr so schütten, wie es geschüttet hat mal. Du bist mein geliebter Sohn. Oder meine geliebte Tochter, diese Stimme vom Himmel, wie beim Jesus. Dein Leben trägt die Handschrift, das Monogramm Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Wir haben dieses Zeichen des Heils in uns. Und das ist so wichtig. Ich bin adoptiert. Ich bin ausgebürgert und eingebürgert ins Reich Gottes. Doch, und alles schriftlich. Du musst alles schriftlich haben. Mit der Unterschrift Gottes, mit der Signatur Gottes. Ein guter Freund von mir, Ulrich Hüssen, seine Familie kenne ich gut, er ist ein Schlitzohr. zuerst mal, muss ich sagen. Also es ist immer da, wo es in der Welt brennt. Oder war auf jeden Fall immer dort, wo was los war in der Welt, wo es Knatsch gab, wo es Streit gab, wo Krieg war und so weiter. War immer dort aktiv, hat irgendwas für den lieben Gott gemacht. Also er liebte also Plätze, wo was los war und dort hat er sich eingesetzt. Und er war in Saigon, vielleicht habt ihr einige diesen Film schon gesehen, es ging durch die Medien auch, die letzten Stunden von Saigon oder bevor Saigon fiel. Plötzlich gibt Gott ihm einen Auftrag in Amerika, geh und hol noch, vielleicht gibt es noch ein paar Menschen, die aus Saigon, damals, bevor der Vietcong kommt und bevor die Stadt kommunistisch wird, vielleicht gibt es irgendjemand, um rauszuholen und geh mal dorthin. Und er fliegt ins Kriegsgebiet hinein und dann kommt er in Berührung mit einem Kindergarten, 200 vietnamesische Kinder, sieht er, und die sind dort als Flüchtlinge, und er denkt, Mensch, guck mal, das sind Kinder. Was ihr einer den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, und wer so ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und plötzlich irgendwie, so unser lieber Bruder Ulrich Hüssen, wie kriege ich die Kinder aus Saigon, aus den Flammen Saigons, überall schon Kanonen, Schüsse und Raketen, Bombeneinschläge, Saigon fällt in den nächsten paar Stunden, wie kriege ich die Kinder raus? Diese Geschichte, ich will ganz kurz machen, es gibt einen Film darüber, über diesen Fall von Saigon. Er ging zumindest durch die Kino, durch das Fernsehen, die letzten Stunden von Saigon. Und du kriegst die Kinder nicht raus. Es gibt keinen Weg, um hier rauszubringen, die Kinder. Und so weiter. Und die letzte Maschine, die fliegt, hat er sich erkundigt, ist eine Militärmaschine. Und so weiter. Und dachte, diese Kinder kannst du nicht rausbringen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Weißt du, du darfst dich nicht geschlagen geben. Und das ist so ein Mann, der sich nie geschlagen gab. Der nie resignierte, der nie aufgab, der gefällt mir. Und ich mag Leute, die nie aufgeben. Die nie resignieren. Ich muss die Kinder rausbringen. Ich muss die Kinder rausbringen. Wie bringe ich die raus? Nur Amerikaner kommen raus. Und diese Kinder sind Vietnamesen. Aber sie sind auch Menschen. Die müssen auch raus aus dieser Hölle. Aus der Hölle Saigons. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat diese 200 Kinder als seine Kinder adoptiert. Ich muss vorstellen, Opa und Vati. Von 200 weißen Kindern. Und diese Kinder hat er dann ins Flugzeug, in eine Militärmaschine, ohne Sitze reingesetzt und einfach mit der letzten... Er hat kein Geld gehabt, der gute Mann, war nur Missionar, ein Prediger, Weltenbummler. Einfach, der hat den Herrn geliebt und auf seine Art hat er Gott gedient. Und jeder soll Gott auf seine Art dienen. Und er hat gesagt, ich vertraue Gott, wenn ich in Amerika bin, ich werde das Flugzeug bezahlen, den Flug bezahlen und ich werde alles in Ordnung bringen. Hat alle Kinder adoptiert auf seinen Namen, bei dem Botschafter, der noch da war in Saigon und so weiter. Und die Kinder fliegen raus in der Militärmaschine, kauern sich auf dem Boden, so in der Ecke, ängstlich, noch nie im Flugzeug drin gesessen und ringsherum diese Schüsse und Einschüsse und so weiter, letzte Maschine. Und die Kindertanten, die dabei sind, die singen, yes, Jesus loves me. Und die singen und da hören die Kinder das alles gar nicht. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich. Die singen da ununterbrochen und so fliegen sie aus Saigon raus. Yes, Jesus loves me, und werden evakuiert. Und das Erste, was ich jetzt hier in dieser Geschichte sagen wollte, zuerst einmal, die mussten alle adoptiert werden, um evakuiert zu werden. Du musst zuerst einmal die Vaterschaft annehmen. Das ist mein Vater, dieser Max, Max ist der Vater gewesen, dieser Ulrich Hüssen. Diese Unterschrift, und jedes einzelne Kind hat die Unterschrift gehabt, adoptiert. Adoptiert, adoptiert. Alle Adoptierten, die fliegen jetzt raus. Weißt du, du bist nicht mehr jetzt irgendein vietnamesisches Kind, jetzt bist du ein amerikanischer Staatsbürger. Und so als diese Kinder sind als amerikanische Staatsbürger rausgeflogen und in der Maschine zusammengekauert, sitzen sie da und fliegen jetzt in eine neue Welt. Sie wissen nicht, was sie alles dort erwartet, aber ihr Leben trägt jetzt eine andere Handschrift. Und dort sind sie nachher, als sie draußen waren, um die Geschichte kurz zu machen, sind dann verteilt worden in Familien. Da hat er wieder weiter adoptiert, die Kinder. Und so weiter. Die mussten aber bereit sein, den Weg zu gehen. Und die mussten bereit sein, aus diesem Flammeninferno rauszugehen, zu fliehen. Denn gottlos mussten sie entrissen werden. Und damit beginnt das neue Leben. In dem Moment, wo wir Ja, Herr, sagen. Yes, Jesus loves me. Ja, Jesus liebt mich. Gott evakuiert auch heute noch die Seinen auf diese Art und Weise. Lot ist in Sodom und Abraham betet für Lot und der Engel Gottes evakuieren ihn aus Sodom heraus. Und Lot muss mitgehen. Und du siehst, wie diese Geschichte ist. Lot fragt sich, warum kommt der Engel gerade zu mir? Warum lässt er mich nicht mit Sodom untergehen? Ich möchte mal von der anderen Seite diese Geschichte auffassen. Warum kommen die Engel ausgerechnet zu mir und holen mich raus? Weil irgendjemand für ihn gebetet hat. Das hat er gar nicht gewusst. Hat jemand gar nicht gewusst. Gar nicht dran gedacht. Irgendjemand hat für ihn gebetet. Aber Gott hat hier die Geschichte geschrieben. Und bevor der Abraham für Lot beten konnte, hat ein Engel den Abraham besucht und hat gesagt, hör mal, ich bin jetzt unterwegs nach Sodom und will die Sodom vernichten. Und dann hat es beim Abraham geklickt. Oh, da ist Lot noch da, mein Neffe. Und dann betet er. Dann betet er. Weißt du, wenn Lot gewusst hätte, Abraham hat mich rausgebetet, er wäre nicht da irgendwo ins Gebirge gegangen, er wäre ganz schnell zum Abraham gelaufen, aber er wusste ja nicht. Und oft weißt du nicht deine Geschichte, warum bin ich hier? Irgendjemand hat dich rausgebeten, weil er von Gott einen Auftrag hatte, für dich zu beten, gerade jetzt. Wenn Gott sich einmal deiner annimmt, wenn die Stunde Gottes für dein Leben gekommen ist, kannst du zappeln, so viel du willst. Gott hat seine Wege. Und Gott sucht seinen Weg in deinem Leben. Und Gott macht Weg, wo kein Weg ist. Und jetzt noch ganz schnell. Jeder, der einmal Gott geweiht wurde, ist von Gott signiert. Und ich möchte jetzt ganz sogar manche schockieren. Jeder, der irgendwo mal als Baby in der Kirche Gott dargebracht wurde, in welcher Form auch immer, ob es Kindertaufe ist oder Segnung war, der ist Gott geweiht. Der ist von Gott beschlagnahmt. Jeder, der mal am Altar stand und gebetet hat, ist von Gott beschlagnahmt, ist von Gott signiert. Auch wenn du nur 5 Sekunden in der Gegenwart Gottes warst und mit ehrlichem Herzen gesagt hast, ja Herr, hat Gott dein Leben signiert. Und wenn du irgendwo einmal gesagt hast, ja Herr, wenn ich hier rauskomme, und von dem Moment, und du bist rausgekommen mit Gottes Hilfe, wenn du irgendwo eine Gebetserhörung erlebt hast aus irgendeiner Not, und Gott lässt uns immer wieder mal in Not hineingeraten, und wenn du nur ein einziges Mal gebetet hast, bist du signiert, kommst nicht mehr los. Und ich weiß, was signieren ist, segnen. Ich bin etwa 10 Jahre alt gewesen, besuche meine Tante, meinen Opa, Uropa. Und der Uropa liegt krank, war so Wanderprediger, so Stundist. Und da sagte er, ist das mein ältester Urenkel? Fragte meine Mutter. Und ich war sein ältester Urenkel. Und er sagte, er soll reinkommen. Und ich kam rein, der Opa lag im Sterben. Der Uropa lag im Sterben, ich soll die Tür zumachen. Das ist was Verrücktes. Und ich gehorche natürlich. Man lernt ja den Älteren zu gehorchen, macht die Tür zu und sagt, komm mal her, komm ein bisschen näher. Bist du der Johannes? Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und meine Mutter und so weiter, bist du das? Dann legt er die Hände und dann betet irgendwas. Ich weiß gar nicht, was er gebetet hat. Also auf jeden Fall, und schüttelt mich so ein paar Mal. Und so weiter. Ich habe gedacht, Opa ist krank. Opa wird bald sterben. Wir waren nicht gläubig, der Opa war nur der einzige Gläubige in der Sippe. Und zwar hat mich da ein bisschen so durchgeschüttelt und ich bin aus dem rausgegangen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin gesegnet worden. Ich bin signiert worden. Gott hat seine Hand, nicht der Uropa war im Sterben, aber Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt und das verfolgt mich bis heute. Und das lässt mich nicht mehr los. Und das ist das Geheimnis, dass Gott mich segnet, dass Gott mich gebraucht, weil Gott durch den Uropa mich signiert hat. Und genau das Gleiche passiert heute. Immer wieder das Gleiche. Du wirst von Gott, wenn er dich einmal signiert hat, wenn dir ein einziges Mal, und ich sag dir, ein einziges Mal die Hand aufgelegt worden bist, wurde, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und selbst wenn es ein Kreuzchen gemacht worden ist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, du bist signiert, du kannst Gott nicht mehr weglaufen, bis du deine Identität vor Gott wiederfindest. Der Segen verfolgt einen auf Schritt und Tritt. 5 Sekunden nur in der Gegenwart Gottes und du bist nicht mehr derselbe. Simon von Kyrene, der das Kreuz Jesu trug, der war nur ein paar Minuten, ein paar Augenblicke mit Jesus von Nazareth zusammen, hat das Kreuz mit ihm mitgeteilt und mitgeschleppt. Nur 5 Sekunden, gar nicht lange. Aber das hat sein Leben total verändert. Das Leben von Simon von Kyrene. Nicht nur sein Leben, sondern seine beiden Buben, Alexander und Rufus, sind große Apostel im Reich Gottes geworden. Lies die Apostelgeschichte. Nur weil der Vater mit Gott oder Jesus jetzt in Berührung kam, nur für kurze Zeit. Und er hat nichts Großes gemacht. Sogar zufällig, der wollte ja gar nicht. Der kam vom Feld zurück, war schon erschöpft und er trägt das Kreuz Jesu für ein paar Augenblicke. Es wird alles vergolten, was du für Jesus getan hast. Wenn du irgendjemandem eine gute Tat getan hast, dann hast du profitiert und nicht nur du, sondern deine Kinder und Enkelkinder und Urenkel auch. Rufus und Alexander, das beste Beispiel dafür. Weißt du, plötzlich hat Gott die Handschrift. Plötzlich schreibt Gott die Geschichte weiter in deinem Leben. Und es ist egal, was dann passiert. Manchmal sind wir von Gott überrumpelt. Das bin ich öfters. So wie der Opa mich damals überrumpelt hat, mach die Tür zu da und komm her, bist du der Johannes. Jede Begegnung mit Gott und Gottes Gegenwart hinterlässt Spuren in unserem Leben. Spuren für die Ewigkeit. Spuren für die Ewigkeit. Die Signatur Gottes macht dich einmalig zum Original, verewigt dein Leben, macht dein Leben wertvoll und entwertet das ganze Böse in deinem Leben nur eine Sekunde in der Gegenwart Gottes. Heute Morgen wollen wir Gott loben und preisen. Und dieses Lied, das die Kinder dort im Flugzeug gesungen haben, beim Ulrich Hüssen, Yes, Jesus loves me. Ja, Jesus liebt mich. Dieses Lied ist ein Kinderlied. Aber diese Kinder haben ununterbrochen gesungen, bis sie den nächsten Flughafen erreicht haben, wo sie dann in ein anständiges Flugzeug steigen konnten und so weiter. Ja, Jesus liebt mich. Jesus liebt dich, auch wenn du ihn nicht liebst. Auch wenn du nicht an ihn denkst. Auch wenn du dich nicht um ihn kümmerst. Ja, Jesus liebt mich. Lass uns aufstehen und lass uns dieses Lied einfach singen mit diesen Kindern. Es hat mich so tief bewegt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott kümmert sich um dich. Gott hat Interesse auf dein Leben. Gott segnet dich. Und jetzt, wenn ich hier nur vorbeigehe und einfach dich segne, dann hast du den Segen Gottes. Gott segnet dich. Und ganz besonders dich, wenn jetzt das neue Baby, das der neue Mensch auf diese Erde kommt. Herr, du segnest. Du segnest jeden Einzelnen. Gott segnet alle, die hier sind, die sich hier zusammen versammelt haben in Jesu Namen. Gott segnet jeden Einzelnen. Du sollst gesegnet werden auf Schritt und Tritt. Deine Spuren sollen Segensspuren sein. So wie ich gesegnet worden bin, du verstehst nicht die Signatur Gottes. Wenn Gott dich segnet, ist nur eine Sekunde. Preis Gott. Eine Sekunde in der Gegenwart Gottes. Und in einer Sekunde bewirkt der Herr mehr, als was wir in 50 Jahren, 500 Jahren bewirken können. Gott segne dich, Gott segne dich. Schwester, Gott segne dich. Du und dein Haus, ihr sollt gesegnet werden. Halleluja. Yes, Jesus loves me. Wir singen auswendig, ganz einfach, die Bibel sagt mir so. Ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir so. Ganz einfach. Jesus liebt